Jeder von uns, egal in welchem Bereich, schmeißt irgendwie Google als Suchmaschine an, um sich bestimmte Informationen irgendwie reinzuholen. Und da ist natürlich jede redaktionelle Erwähnung ist letztendlich, ehrlich gesagt, so ein kleines SEO-Juwel.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Es gibt sie noch, die innovativen Startups im E-Health-Bereich, die wirklich den Mut haben, das ganze System einmal kräftig durchzuschütteln und neue Lösungen zu präsentieren. Einiger dieser besonders spannenden jungen Unternehmen hat das Magazin Deutsche Startups im August 2024 unter dem Titel »Fünf spannende Health-Startups« vorgestellt. Wir bei The Medical Network haben uns das natürlich ganz genau angeguckt. Sind da bekannte Namen dabei? Denn wir befassen uns ganz täglich mit der Frage, was am Digital Health Markt gerade passiert und welche Unternehmen gerade auch den Share of Voice für sich gewinnen können. Deshalb werfen wir heute gemeinsam einen genauen Blick auf eben diese Startups. Was tun sie genau? Wie wird ihre mediale Sichtbarkeit erzeugt? Und wo sehen wir vor allen Dingen als Experten für PR im E-Health-Bereich noch Kommunikation? Chancen. Denn eines ist klar, eine gute Idee reicht nicht. Sie muss auch gehört werden. Und dazu habe ich heute Oliver Struckmeier, den Geschäftsführer von The Medical Network, an meiner Seite. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Startups Adon Health, Exact Health, Kranus Health, Lilian Care und Nui Care. Ganz herzlich willkommen, lieber Oliver.
Vielen Dank, Andrea. Ich freue mich aufs Gespräch und den Austausch.
Ja, ich mich auch. Was hast du als erstes gedacht, als du diese fünf Startups gesehen hast in dem Bericht von Deutsche Startups?
Ja, ich war nicht ganz sicher, ob ich mich schämen musste oder ob irgendwie etwas anderes nicht stimmt. Ich kannte nicht alle, musste ich ganz ehrlicherweise gestehen. Und Deutsche Startups hat da wahrscheinlich eine andere Wahrnehmung als wir in unserer Bubble. Insofern, ehrlich gesagt, sehr spannend, sich das mal anzuschauen.
Total. Und ich muss auch sagen, mir ging es ganz genau so. Manchmal denkt man ja auch, da ist irgendwie so ein Wort- oder Vokaldreher drin, weil sich ja viele Startups auch sehr ähnlich anhören. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit dem ersten Startup, Adon Health. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Ich versuche mal kurz, das Unternehmen mit meinen eigenen Worten zu beschreiben. Was machen die eigentlich? Also sie richten sich an Männer. Ja, Ü40, die im fortgeschrittenen Alter eventuell unter Testosteronmangel leiden, ohne es zu wissen, was auch so ein bisschen die Vitalität einschränkt. Und dazu bieten sie einen Selbsttest, eine telemedizinische Beratung und auch die Verschreibung eines Testosterongels. Also ein ziemlich klar umrissenes Geschäftsfeld. Was denkst du darüber, Oliver?
Also erstmal finde ich es grundsätzlich ganz smart, hier mehrere Leistungen miteinander zu verbinden. Also sprich das telemedizinische Angebot mit einem hochwertigen Laborangebot und dann auch einer klaren Aussage für den Patienten, was hier in diesem Fall eben auch männliche Patienten sind. Wir bewegen uns hier natürlich ausschließlich im Selbstzählermarkt. Das ist natürlich in Deutschland immer so eine Sache. Es ist nicht unbedingt gelernt. Positiv für das Geschäftsmodell wiederum ist aber, dass es sich natürlich beim Thema Testosteronmangel um ein eher etwas stigmatisiertes, nicht so ganz öffentlich diskutiertes Thema handelt, bei dem es vielleicht für viele Männer durchaus angenehm ist, über eine Online-Plattform, über eine telemedizinische Sprechstunde sich diesem Thema irgendwie zu nähern und sind dann sicherlich auch bereit, dafür Geld auszugeben. Also es gibt so ein bisschen Pros und Cons für das Geschäftsmodell aus meiner Sicht.
Mhm, ja, sehe ich ganz genauso. Und jetzt, wo ich dich reden höre, fällt mir auch dazu ein, das könnte eigentlich auch für Frauen funktionieren, die in den Wechseljahren so in dieser ersten Phase einfach noch Unsicherheiten haben mit Hormonsubstitution und so weiter. Und ja, auch nicht jeder Gynäkologe da wirklich auch ein Experte ist. Also vielleicht könnte man sich wirklich auch an ein ähnliches Geschäftsmodell oder Unternehmen wenden, was dann wirklich auch sich damit richtig gut auskennt. Finde ich total spannend. Hast du dir die Preise angeguckt?
Ja, also die Preise, die liegen bei knapp 90 Euro rein für das Testkit. Wenn es um das kombinierte Angebot aus Testkit und telemedizinischen Terminen geht, liegt man bei knapp 170 Euro.
Müssen wir mal ausrechnen, ne? Wie viele potenzielle Kunden, in dem Fall sind es ja Männer, dann sich daraus ergeben könnten, weil das ist ja ein Massengeschäft, ne? Also da muss man ja wirklich auch viele, viele, viele Testkits und telemedizinische Beratungen auch verkaufen.
Definitiv. Auf der Website selber sprechen Sie von bis zu 40% der Männer über 45 sind von Testosteronmangel betroffen. Gut, 45 sicherlich schon relativ früh. Es geht aber natürlich dann im zunehmenden Alter, wird sich der Prozentsatz erhöhen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, so laut Statistischem Bundesamt gibt es heute 22 Millionen Menschen über 60 Jahre. Davon wären jetzt also in der einfachen Logik 11 Millionen Männer. Und wenn man sich nochmal die Entwicklung anschaut, bis 2050 wird der Anteil von heute jetzt ja ungefähr 25% auf ca. 38% ansteigen, was natürlich erstmal so eine mächtige Zielgruppe ist und vor allen Dingen auch eine stark wachsende. Das werden sich auch die beiden Gründer, zwei Ex-McKinsey-Berater und zum Teil auch Mediziner, angeschaut haben.
Ja, die haben bestimmt die Datenmaschinen angelassen, ne?
Das glaube ich auch.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das oben wieder kappen, die Zielgruppe mit den Männern, weil ich glaube, irgendwann ist das dann auch vielleicht nicht mehr so Thema. Also persönliche Vitalität und Muskeln und Wohlbefinden.
Ja, aber wenn du dir überlegst, ich meine auch jetzt nachwachsende Generationen, die jetzt vielleicht in den 50ern oder Anfang 50er sind, wachsen jetzt ja inzwischen auch in einem Umfeld von Selbstoptimierung und irgendwie auch sehr langem Wunsch nach Vitalität und einem irgendwie erfüllten, ja, Longevity, ganz genau. Also vielleicht vor dem Hintergrund könnte es wiederum ganz spannend sein. Ich meine, es wird sicherlich immer einen sogenannten Bodensatz geben, den man dort für dieses Thema überhaupt nicht begeistern kann.
Ich finde es auch sehr spannend, ich spoiler schon mal ein bisschen, dass wir hier sehr viel auch mit Ansätzen zu tun haben bei diesen E-Health-Unternehmen, die sich an den Smart Patient richten. Also tatsächlich, so wie nehme ich so ein bisschen meine Gesundheit auch selber in die Hand? Welche Leistungen will ich einfach für mich haben und versuche sie dann möglichst auch barrierefrei zu bekommen? Da haben wir auch noch was in petto, glaube ich. Aber lass uns nochmal, unser Steckenpferd natürlich, Außendarstellung von Ardon Health. Was haben wir für einen Eindruck? Wir kannten das Unternehmen vorher noch nicht, haben jetzt Interesse und wollen uns das mal angucken. Was sehen wir von außen?
Ich finde, wenn man erstmal das macht, was man als erstes macht, sprich auf die Website, auf die Homepage zu gehen, kommt einem da eine wirklich sehr ansprechend, aufgeräumt und sehr überzeugend und ich finde auch sehr fachlich gut fundierte Website entgegen. Also wirklich, ein sehr gelungener Auftritt. Das ist das, was man sozusagen als Konsument, als potenzieller Patient, als potenzieller Besteller der Testosteron-Tests und gegebenenfalls auch der telemedizinischen Angebote sieht. Wenn man jetzt allerdings zum Beispiel als Journalist, als Journalistin darauf geht, findet man vielleicht etwas zu wenig. Es gibt kein Presskit, es gibt keinen ausgewiesenen Pressekontakt. Es gibt bisher nicht allzu viel Kommunikation. Also sprich, es gibt so ein bisschen was zum Seedfunding im April diesen Jahres. Und wenn man sich da noch mal anschaut, was findet das an medialem Niederschlag, dann sieht man, das, wozu kommuniziert wurde, das findet man auch. Darüber hinaus aber allerdings nichts, mit anderen Worten oder einfach mal so als Zusammenfassung. Da sind noch eine Menge Chancen, um letztendlich die Zielgruppe, die wir ja gerade umrissen haben und die A, jetzt schon groß ist und B, noch größer wird, um die auch wirklich anzusprechen und zu erreichen.
Wir müssen dazu sagen, dass wir uns natürlich jetzt Social Media nicht im Detail angeguckt haben. Hier ging es tatsächlich um viel Reputationsmedien und Fachmedien.
Das ist richtig. Das müssen wir jetzt fairerweise dazu sagen, weil das wäre jetzt noch eine eigene, sehr umfangreiche.
Das kann ich mir vorstellen, dass die da richtig Gas geben, ne? Facebook und so. Mir hat auch das Erklärvideo gut gefallen. Also das war wirklich echt auf den Punkt, fand ich. Und ich mag auch den Claim, behandle Testosteronmangel mit medizinischer Expertise. Da weiß man doch, was man kriegt.
Ich finde auch, da hat sich jemand Mühe gegeben und das finde ich ist auch ehrlich gesagt ein sehr klares und auch überzeugendes Produktversprechen.
Ja, können wir erstmal so stehen lassen, aber bitte mehr Reputations-PR machen. Können wir natürlich auch gerne helfen.
Können wir definitiv helfen. Einerseits das, aber auch vielleicht doch noch ein bisschen mehr Outreach auch Richtung Konsumenten und vielleicht auch doch nochmal überlegen, klar, die Zielgruppe sind natürlich irgendwie hier Männer, aber man darf nicht unterschätzen, also auch nach vielen Erhebungen und Studien wird immer wieder klar, dass in Familien, in Beziehungen, in familiären Kontexten Frauen Gesundheitsmanagerinnen sind, auch die Gesundheitsmanager für Männer, soll heißen, die vielleicht auch ein bisschen mehr mit in die Kommunikation noch mit einbeziehen, weil, naja gut, es gab mal so den Spruch, das war jetzt allerdings eher für Tiernahrung, ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Vielleicht kann man das auch auf Männer und Frauen übertragen.
Gesund, freut sich die Frau.
Absolut, zum Beispiel.
Herrlich, ja, da machen wir gleich ein Copyright drauf. Okay, gehen wir zum nächsten vielversprechenden E-Health-Startups laut deutsche Startups. Exact Health, klingelt's da bei dir?
Nee, ich war mir jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht mal ganz sicher, ob es Exakt oder Exact Health heißt. Kurze Recherche hat ergeben, es gibt es auch als internationale Ausführung. Da wird es dann auch in der englischen Schreibweise geschrieben. Da wird es dann auch mit Sicherheit Exact Health gesprochen. Für den deutschen Markt scheint man sich dann wohl für die Variante in der deutschen Schreibweise und dann vermute ich die Aussprache Exact Health entschieden zu haben.
Okay. 2021 gegründet. Ardon Health ist ja ein bisschen jünger, 2023. Ja, da haben wir ein Startup, was direkt während Corona, glaube ich, mehr oder weniger gegründet wurde. Konnte wahrscheinlich auch nicht schaden, weil da gab es natürlich auch insgesamt ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit der Versorgung. Es geht nämlich um Sportverletzungen. Es ist ein Angebot zur Selbstdiagnose von Sportverletzungen und dann bekommt man einen individualisierten Rehabilitationsplan. Claim, der neue Weg bei Sportverletzungen, scheint wohl eine App zu sein, in der Reha- und Präventionspläne personalisiert angeboten werden. Soweit, so gut. Was sagst du zu dem Geschäftsmodell? Können wir das bewerten? Scheint auf jeden Fall bei Investoren auf positive Resonanz gestoßen zu sein. Da sind einige Gelder reingeflossen.
Sind auf jeden Fall. Und ich finde es als Geschäftsmodell wirklich sehr, sehr interessant, auch wenn es eine recht spitze Zielgruppe ist, die mutmaßlich sehr stark auf Läuferinnen und Läufer abzielt, die aber natürlich dann, glaube ich, einen extrem hohen Mehrwert darüber bekommen kann.
Oder Freizeitsportler, ne?
Ja, aber schon auch die ambitionierteren. Also jetzt nicht nur die, die jetzt
so
vielleicht
die Marathon- und Triathleten und Schwimmer und so weiter.
Von denen es auch viele inzwischen gibt, auch in den wirklich unterschiedlichsten Altersgruppen. Also ich glaube, das ist schon irgendwie so ein wachsender Markt, absolut definitiv. Und ich glaube schon, dass das auf sehr viel Interesse stößt, weil natürlich finden so kleinere und größere Sportverletzungen immer wieder statt und man bekommt vielleicht auch nicht unbedingt immer so schnell die Arzttermine, die man braucht. Insofern kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es hilfreich ist. Wir kennen jetzt leider keinen, der es genutzt hat. Wir haben es selber auch nicht testen können. Insofern muss ich sagen, fällt es mir jetzt irgendwie schwer zu beurteilen, ob das Produktversprechen grundsätzlich eingelöst werden kann. Wenn ich auf die Website gucke, muss ich jetzt auch sagen, wenn man es jetzt mit Ardon Health vergleicht, finde ich, sieht die jetzt etwas sparsamer aus, etwas generischer im Aufbau, auch von der gesamten Gestaltung ein bisschen mehr so wie aus einem Baukasten für E-Health-Unternehmen und daher nicht ganz so, ich sage erstmal vielleicht nicht ganz so ansprechend und könnte vielleicht gerade so für ambitionierte Sportler vielleicht noch ein bisschen mehr auf deren Lebenswelten und auch auf deren Geschmack zugeschnitten sein.
Vielleicht eine nette Kooperation mit einem Laufblog oder mit anderen Läufermagazinen gibt es ja auch genug, dass man das noch ein bisschen mit Content aufbaut. Aber es sind ja interessante Gründer, ehemalige N26 Mitarbeiter, macht ja erstmal einen guten Eindruck, hat wahrscheinlich bei der Pitch-Story auch Eindruck gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber da fehlt mir wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen die Fachkenntnis. Wenn ich Selbstdiagnose für Sportverletzungen höre, dann frage ich mich halt, warum es normalerweise, wenn man mit einer Sportverletzung zum Arzt geht, dann doch einen relativ komplizierten Weg geht, um ne, die Diagnose zu stellen und so weiter. Insbesondere wenn ich jetzt an Knie oder Sprunggelenk oder irgendwas denke, da frage ich mich, wie das geht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht können die Gründer das ja dann, wenn sie diesen Podcast hören, einfach mal in einen der Kommentare schreiben oder uns antworten. Hast du da eine Vorstellung davon?
Das ist ehrlich gesagt auch so eine Frage, die ich mir stelle. Und das ist vielleicht auch gleich so eine Geschichte auch noch für die Website, dass man diese Frage oder diese, ich sage jetzt mal, diese leisen Zweifel, die du und ich haben, Andrea, werden gegebenenfalls auch andere haben, die gleich wirklich right into your face auf der Website auch zu adressieren, um auch ganz klar zu machen, wir haben da die Kompetenz und
es ist ja
Misstrauen,
auch eine Physiotherapeutin dabei, ne?
Ganz
die
genau.
Mareike Löw.
Und ich möchte auch überhaupt nicht behaupten, dass es irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, es braucht da uns von Natur aus immer etwas misstrauischen Deutschen gegenüber wahrscheinlich schnell Überzeugungsarbeit und beziehungsweise wirklich gute Argumente. Und auch hier ähnliches Problem wie eben schon beschrieben. Journalisten wird es jetzt nicht so ganz leicht gemacht, weitere Informationen zur Exact Health irgendwie zu bekommen. Es gibt kein Presskit, kein Pressekontakt, der explizit genannt wird. Und die Coverage oder beziehungsweise der mediale Niederschlag ist auch eher gering. Ist ein bisschen anlassbezogen, einmal so ein bisschen zum Funding, dann in den entsprechenden Medien.
Das ist ja auch top aktuell, ne? War ja im September jetzt gerade.
Im September dieses Jahres. Also
Glückwunsch an
absolut.
Die beiden Gründer.
Und vielleicht jetzt nochmal so der Aufruf, nochmal dichter irgendwie an die Zielgruppe ranzurücken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie wahrscheinlich im Social-Media-Bereich gut dabei sind. Aber vielleicht ist wirklich auch so ein Kooperationsmarketing auch mit Läufermedien und sowas irgendwie doch noch ganz, ganz interessant, um in dieser Bubble noch erfolgreicher zu sein. Weil ich glaube, sie haben eine sehr klar umrissene Zielgruppe und man muss vielleicht auch nur das machen, um exakt diese Menschen auch zu erreichen.
Absolut. Oder auch diese ganzen Lauf-Communities, ne, die ja sehr intensiv sind. Also die sind ja extremst ambitioniert auch. Ich habe auch einige Leute in meinem Umfeld. Also das wird schon sehr, sehr ernst genommen. Und dann ist wirklich auch, sind die Tränen auch da, wenn man dann Wettkämpfe nicht mitmachen kann, weil man Probleme hat mit dem Knie oder mit anderen Gelenken.
Ja, ich würde mir auch wünschen, dass es funktioniert und dass es Menschen auch hilft und unterstützt, weil es ja letztendlich dann auch wieder das Gesundheitssystem auf eine intelligente Art und Weise, nämlich durch digitale Lösungen, auch entlastet. Also sprich, es müssen dann nicht Menschen gleich wieder irgendwie Termine vereinbaren oder irgendwelche Praxiszeiten irgendwie blocken. Finde ich ehrlich gesagt eine tolle Geschichte. Also wir werden das einfach mal im Blick behalten.
Super, ja, würde ich auch sagen. Dann kommen wir jetzt zu Kranus Health. Das kennen wir, ne?
Das kennen wir.
2020 gegründet. Die sagen so ein bisschen hochtrabend integriertes digitales Versorgungskonzept in der Urologie. Und der Claim, wir gestalten die Zukunft der urologischen Versorgung. Das finde ich irgendwie so ein bisschen kryptisch, weil eigentlich geht es ja um zwei Digas gegen Erektionsstörung und für Männer mit Blasenentleerungsstörungen. Also insofern, es gibt wohl jetzt aber auch für Frauen noch eine, die Diga-Studie läuft. Also die Zertifizierung scheint noch nicht durch zu sein. Kranus Mictera für Harninkontinenz bei Frauen. Also die sind so ein bisschen aus der Männerecke raus, ne? Nehmen jetzt die ganze Total Audience mit urologischen Problemen sich vor und immerhin zwei Digas, dritte so in the making, scheint irgendwie aufzugehen.
Absolut. In meiner Wahrnehmung und was ich so über die Jahre auch gelesen habe, also durchaus erfolgreiche Digas, die auch wichtig sind, also gerade mit Kranus Mictera zum Thema Erektionsstörungen.
Waren die nicht relativ früh?
Die waren relativ früh.
Besser im Blick als ich.
Mhm, ganz genau. Die waren sehr, sehr früh dabei und haben sich dann auch wirklich schnell und gut irgendwie etabliert.
Also richtige Heroes des Zertifizierungsschreckens.
Absolut. Also auch wirklich vollen Respekt dem Unternehmen gegenüber. Also diese beiden Urologen, logischen Digas, auch in die dauerhafte Listung, muss man auch mal dazu sagen, was auch nicht ganz einfach ist und was auch nicht allen gelingt und was wirklich auch für die Qualität und auch die wissenschaftliche Evidenzbasis irgendwie gilt.
Wir haben auch eine gute Vertriebsstrategie, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, für Kranus Mictera.
Ganz genau. Und das finde ich auch etwas, was ehrlich gesagt ein bisschen Modellcharakter hat. Kranus ist eben auch eine Vertriebskooperation mit einem Pharmaunternehmen eingegangen, was wirklich auch smart ist, um nämlich dann ganz dicht da auch dran zu sein, nämlich am Verschreiber und der Verschreiberin, um für dieses Thema Erektionsstörung eben dann als digitales Therapeutikum auch entsprechend für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und ich finde, da haben sie unglaublich viel richtig gemacht. Und ich finde es jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr überzeugend. Du hast es eben schon erwähnt, Andrea, dass sie sich jetzt auch in den urologischen Bereich für Frauen irgendwie weiter fortbewegen. Und ich finde, das ist so eine richtige Kompetenz, die da entsteht. Und die finde ich auch sehr viel Vertrauen, sowohl bei den Verschreiberinnen und Verschreibern als auch bei den Patientinnen erzeugt.
Absolut, weil Urologen sind ja auch für Männer und Frauen die Go-To-Adresse, wenn sie Probleme haben. Und man muss dann ja im Prinzip auch einen Urologen briefen, dass es da diese Digas gibt. Ich glaube, kommunikativ wird es trotzdem noch ein bisschen ein anderes Spiel, weil ja Kranus Health auch gerade durch Mictera medial bekannt geworden ist. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Clickbaiting-Thema, ja, und es finden auch irgendwie alle dann spannend, auch darüber zu berichten, besonders weil es ja auch wiederum hier auch ein so ein bisschen schambehaftetes Thema ist. Deswegen würde ich mal sehr gespannt sein, wie die auch die Frauen adressieren, ja, also sich da so ein bisschen als Plattform jetzt im urologischen Segment auch platzieren. Und dann passt natürlich auch wieder der Claim, ne? Wir gestalten die Zukunft der urologischen Versorgung.
Absolut, spiegelt auch wirklich sowohl nicht nur den Anspruch, sondern auch den Taten, die diesem Claim irgendwie folgen, auch wirklich absolut wieder. Wenn man jetzt mal anguckt, wie sie so kommunikativ auch in Richtung Medien auftreten, kann man wirklich auch sagen, das positive Bild, was wir eben schon gezeichnet haben, setzt sich hier fort. Die machen wirklich, haben einfach ihre Hausaufgaben gemacht, indem dort wirklich ein Presskit vorhanden ist. Es ist Bildmaterial, es ist Informationsmaterial, es sind Factsheets irgendwie da. Also alles das, was man sich als Medienvertreter wünscht, wenn man sich zu einem Thema weiter irgendwie informieren möchte. Es sind Pressemitteilungen da. Es könnten sicherlich vielleicht noch ein paar mehr da sein, aber es ist alles sauber und solide gemacht und die Kommunikations- Anlässe, also die großen, sind auf jeden Fall genutzt worden. Man kann natürlich sicherlich noch mehr rausholen und kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit Patientengeschichten arbeiten und da auch wieder diese Geschichte. Männergesundheit ist nicht nur ein Männerthema, sondern auch ein Frauenthema. Und wir sehen es auch immer wieder zum Beispiel in den Consumer-Medien, wenn es um Männergesundheit geht, dass das als Paarthema aufgezogen wird. Das heißt, Männer und Frauen gemeinsam oder die Partnerin eines Mannes sprechen gemeinsam über die Themen der Männergesundheit, was ich einen ganz smarten und ganz interessanten Ansatz finde und was natürlich auch Möglichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit in Publikumsmedien oder in Gesundheitsmedien für digitale Gesundheitsunternehmen eröffnet.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Mhm. Ja, oder grundsätzlich auch Paare, ne? Also es können ja auch Männer-Männer-Gespräche sein, was auch immer. Hast du denn das Gefühl, die haben schon so ein bisschen die Umpositionierung von der Erektionsstörungs-App zu der urologischen Versorgungsplattform geschafft oder muss da noch ein bisschen was passieren?
Ich glaube, sie sind ganz gut dabei, beziehungsweise eigentlich haben sie schon die richtigen Schritte unternommen. Es sind eigentlich schon diese drei Indikationen, die wir eingangs besprochen haben, sind jetzt hier auch schon auf der Website irgendwie abgebildet und man kann sich dann sozusagen einfach für den entsprechenden Informationspfad entscheiden.
Aha.
Ganz genau. Ich finde, das machen sie gut und ich finde auch hier ist wieder es ist eine aufgeräumte, ansprechende Website, die irgendwie Kompetenz und Vertrauen ausstrahlt und eben auch nicht so aus dem einerlei Baukasten aussieht. Also ich finde die wirklich empathisch gemacht, muss ich sagen.
Ja, ich würde sagen, gehen wir zu Nummer 4. Jetzt sind wir bei Liliencare. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen mein persönlicher Liebling, weil ich dieses Regionalkonzept einfach total klasse finde und da auch sehr kompetente Leute am Start sind, die auch sehr aktiv in der Lobbyarbeit und in der eHealth-Community kommunizieren. Aber nichtsdestotrotz, das stimmt einfach auch total viel. Claim, menschlich, modern, nah. Was weißt du über das Unternehmen, Oliver?
Kenne ich jetzt schon eine ganze Zeit, verfolge ich auch schon eine Weile. Und
ja,
ich
aber interessant,
wirklich,
die sind erst 2023 gegründet worden.
Ja,
also man hat
ja
das Gefühl, die sind schon ein richtiger großer Player.
Absolut. Also vielleicht haben sie eine Sache auch geschickt gemacht, dass sie vielleicht schon irgendwie auch, ohne dass wir das jetzt vielleicht noch so rekapitulieren können, eine smarte Pre-Launch-Kommunikation gemacht haben. Mir kommen sie auch deutlich länger vertraut vor. Definitiv in unserer Bubble. Ich finde, sie machen wirklich ganz tolle Arbeit und gehen wirklich ein großartiges Thema an, nämlich der Unterversorgung von Hausarztpraxen in ländlichen Regionen, was ehrlich gesagt ein aktuelles Thema ist, was natürlich auch noch weiter wachsen wird und wir natürlich auch wieder sind wir bei dem Thema älter werdende Bevölkerung, natürlich Menschen auf dem Land schwieriger mit hausärztlicher Grundversorgung irgendwie zu versehen sind, wenn es dort irgendwie keine Praxen mehr gibt und auch ganz viele junge Ärzte und Ärztinnen auch keine Landärzte mehr sein möchten.
Na gut, also ich glaube, es ist eine Strategie. Es gibt ja auch sehr viele andere Strategien, auch Anreizprogramme, ne, für Mediziner, die dann eine Hausarztpraxis quasi übernehmen und da auch einen leichteren Zugang zum Studium haben und so weiter. Aber ich finde auch, das ist ein Perfect Match, ne? Also diese unterversorgten Regionen sind ja ganz oft gekennzeichnet durch ältere Leute, die ja leider auch mehr medizinische Betreuung brauchen und auch sicherlich noch in einer Generation aufgewachsen sind, in der man tatsächlich auch diese Hausarztbeziehung total schätzt und braucht auch, um gesund zu bleiben und zu werden. Das ist ja auch viel Psychologie dabei. Also gibt drei Partnerpraxen schon, Fürstenau, Nassstetten und Neuerburg. Gut, sagt mir jetzt nichts, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Geografisch
ist ja auch
war
gewollt,
ich noch nie
ist ja auch
besonders
der,
stark.
Der ländliche Bereich, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt
stimmt,
so von Großstadtnamen geprägt ist. Aber ich finde eine Sache noch, Andrea, die wir unbedingt noch ergänzen müssen, ist, ich finde, Liliencare macht eine Sache sehr, sehr richtig. Eine Hürde für junge Medizinerinnen heute ist ja auch zu sagen, oh, möchte ich wirklich in das Risiko eine eigene Praxis aufzumachen? Möchte ich dafür einen Kredit aufnehmen und so weiter und so fort oder so. Diese, ich sage mal, schwere Entscheidung nimmt Lilian Kerr den jungen Medizinerinnen ab und stellt sie an und stellt ihnen die gesamte Infrastruktur einer Praxis zur Verfügung.
Mhm. So Praxis as a Service, ne?
Absolut,
Praxis as a Service. Gibt's den Begriff schon?
PAAS, Praxis as a Service, machen wir auch gleich den Copyright hinter, schon das zweite heute. Und da können Mediziner wirklich mehr oder weniger schlüsselfertig einziehen und loslegen. Finde ich ehrlich gesagt eine sehr smarte Lösung und ein gutes Angebot, was wirklich mehrere, nicht nur Needs, sondern auch Nerven dieser Zeit trifft.
Ja, total. Also ich glaube, ich habe auch gelesen, dass es dort auch sehr, sehr viel Delegationsmedizin geben wird, beziehungsweise dass eben auch ärztliche Leistungen unter Aufsicht auch an andere Berufsgruppen wegdelegiert werden. Dass das auch so ein bisschen das Prinzip natürlich ist, wie man das auch schon kennt, teilweise in telemedizinischer Versorgung von Menschen in Homecare, ne, wo dann eine Fachschwester auch mit dem Arzt in direktem Dialog dann Dinge am Patienten auch ausführen kann. Vielleicht ist es auch nur eine Fantasie von mir, das kann natürlich auch sein.
Die aber Sinn machen würde. Also es wäre ehrlich gesagt eine sehr intelligente Verlängerung des Modells. Ich habe mir natürlich jetzt nochmal angeschaut, wie sieht es so mit der Kommunikation aus? Ich meine, es wird einen Grund geben, warum wir beide sie irgendwie auch kennen und das Gefühl haben, Lilian Kerr auch schon länger zu kennen, als es sogar das Unternehmen de facto gibt. Es gibt wirklich in der Tat regelmäßige Berichterstattung zu den Unternehmen und auch im Pressebereich sind alle, ich sage jetzt mal, die Basic To-Dos alle irgendwie erfüllt, kann man überall einen Check hintermachen. Was wir aber ehrlich gesagt nochmal so ganz spannend finden als Opportunity, man liest immer wieder diese Studien zur Unterversorgung, gerade im hausärztlichen Bereich in den ländlichen Region, da gibt es unglaublich viele Erhebungen zu. Warum nicht einfach daraus mal eine Meta-Analyse machen und den medizinischen Unterversorgungsatlas für Deutschland, gebrandet mit Lilian Kerr. Da kommt direkt ein Copyright dran. die Idee kommt von uns, die Umsetzung kann auch mit The Medical Network gerne erfolgen. Ist aber definitiv, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, um dieses Thema auch nochmal medial voranzutreiben und damit vielleicht auch die Wachstums- und Erfolgsgeschichte von Lilian Kerr weiter zu befeuern. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein ganz, ganz tolles Konzept. Ich finde es eine ganz tolle Idee und ich glaube, dass es sehr viele Antworten auf aktuelle und bestehende Probleme in unserem Gesundheitssystem liefert. Also ich wünsche denen wirklich ganz viel Erfolg.
Also ich glaube auch, die sind ja noch sehr jung, sind aber schon total gut aufgestellt, auch in Sachen PR und Kommunikation. Kudos auch hier mal an die Kollegin Maike Saus, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich glaube, die hat dann nämlich gerade vor noch nicht allzu langer Zeit angefangen und hat da mal richtig ein Footprint hinterlassen. Finde ich auch klasse, sowas zu sehen.
Definitiv. Respekt für solche Arbeit. Also freut uns auch.
Mhm. So, dann haben wir noch einen letztgenannten Nui Care. Was fällt uns dazu ein?
Da bin ich natürlich jetzt ein bisschen biased. Nui Care haben wir selber in der Betreuung und ihnen dabei geholfen, mediale Sichtbarkeit zu erzeugen. Insofern,
da halten Nui wir Care. Uns mal total bescheiden zurück und überlassen es mal den anderen Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören, das zu beurteilen, ob wir da einen guten Job gemacht haben oder nicht.
Aber wir sollten vielleicht noch sagen, dass Nui Care eine wirklich hochfunktionale und sehr fundierte App ist, die pflegende Angehörige in ihrem Alltag, der sicherlich herausfordernd ist, wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Und ich finde, das ist wirklich auch ein ganz, ganz tolles Ansinnen. Und wir kennen ja auch die Menschen dahinter und wir wissen, dass das mit ganz, ganz viel Herzblut gemacht wird.
Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie dir das geht, so mit Anfang, Mitte 50 kommt man ja doch in den Freundesgesprächen häufiger mal auf die Situation, dass Eltern oder, wenn es mal richtig gut läuft, auch Großeltern wirklich zum Pflegefall werden. Und ich empfehle dann auch immer Nui Care, weil ich den Leuten so schnell wie möglich irgendwie auch so eine App zur Verfügung stellen will, damit die das irgendwie geregelt und auch so ein bisschen gut organisiert kriegen und sich auch ein bisschen informiert fühlen. Also das ist einfach irgendwie State of the Art inzwischen und da bin ich echt ein richtiger Ambassador.
Absolut, geht mir ganz genauso. Wenn ich dafür jedes Mal irgendwie einen bestimmten Betrag, irgendwie in Euros für die Empfehlung bekäme, kann man da schon bald von passivem Einkommen sprechen.
Ja, also Nui, die führende App für pflegende Angehörige, ne? Merkt's euch. Super. Oliver, jetzt haben wir die 5 Unternehmen durchgesprochen. Ich glaube, das hilft denen auch, wenn sie sich das anhören, dass sie mal irgendwie so eine Außenmeinung hören, weil man selber kocht ja meistens so in seine eigene Suppe und hat nicht mehr so die Offenheit, auch mal zu sagen, ne, wie wirkt mein Unternehmen eigentlich von außen? Also gerne auch sonst nochmal anrufen und wir erzählen euch auch gerne noch ein bisschen mehr, was wir so gesehen und rausgefunden haben. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber mal so nochmal übergeordnet den Markt für digitale Gesundheitslösungen, Innovationen und Medizin im Allgemeinen, das gucken wir uns ja quasi jeden Tag an. Vielleicht, Oliver, kannst du mal sagen, was ist eigentlich im Moment gerade so das, was du am häufigsten hörst in Kundengesprächen oder auch in Ergründungsgesprächen, ohne jetzt Ross und Reiter zu nennen, aber so, hast du einen Eindruck, was ist da im Moment der größte Need auch von Startups und jungen Unternehmen?
Der lässt sich eigentlich relativ klar zusammenfassen. Also was man immer wieder merkt, dass natürlich junge, innovative, aufstrebende Unternehmen, und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, einfach überhaupt keine internen Ressourcen und manchmal auch gar nicht die Expertise haben, wie man jetzt eine Marke aufbaut, wie man Reputation aufbaut, wie man einen Markteintritt strukturiert angeht und dann auch erfolgreich durchführt. Wir haben es ganz, ganz häufig mit sehr smarten Menschen zu tun, die entweder im medizinischen oder im Tech-Bereich einfach unglaublich tolle Experten sind. Und ich finde es unglaublich spannend, sich mit diesen Menschen auszutauschen und auch von denen zu lernen und daran zu partizipieren, was die weitergedacht haben. Wenn es dann darum geht, uns sagen, ja, okay, und jetzt schauen wir mal, wie bringen wir das Ganze jetzt irgendwie nach draußen an die einzelnen Zielgruppen? Wie machen wir das Ganze erfolgreich? Da merkt man dann eben ganz große Wissenslücken. Und das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes. Dafür gibt es eben Experten wie The Medical Network, die sich darum kümmern. Was ganz schnell dann gelernt wird, ist, wenn die Anlässe für Kommunikation richtig genutzt werden, zeigt das auch medialen Output.
Hast du mal ein Beispiel?
Also wenn es zum Beispiel entweder um Markteintritte geht oder wenn es um Launches geht, wenn es um Fundings geht, wenn es um Milestones geht, also wenn ein Unternehmen eben auch sehr erfolgreich bestimmte Schritte irgendwie erreicht hat oder so, dann findet das auch medialen Output und das trägt alles dazu bei, die Außenwirkung, die Reputation, aber natürlich auch das Interesse bei den Verschreibern, Patienten oder bei anderen Entscheidern zu fördern. Und man darf natürlich nicht vergessen, jeder von uns, egal in welchem Bereich, schmeißt irgendwie Google als Suchmaschine an, um sich bestimmte Informationen irgendwie reinzuholen. Und Google bewertet.
Oder jetzt Perplexity, ne?
Oder jetzt auch Perplexity, genau. Aber auch dort werden natürlich redaktionelle Inhalte höher gewertet als eigene Marketingaussagen.
Klar, also das wird richtig auf Quellenbezug genommen. Ne?
Ganz genau. Und da ist natürlich jede redaktionelle Erwähnung ist letztendlich, ehrlich gesagt, so ein kleines SEO-Juwel. Das sind irgendwie immer wieder so Geschichten, wo wir irgendwie merken, allein, wie geht es irgendwie los, diese Initialzündung? Und ich glaube, dann braucht es eben auch so ein bisschen das Vertrauen durch die ersten Projekte. Oh, das bringt ja wirklich was. Und Sternstunden sind natürlich, und die hören wir immer wieder von unseren Kunden, toll, diese Geschichten, die wir da gerade zusammen gemacht haben, haben uns die und die Anfragen, die und die Leads, die und
da
die neuen
die
Kontakte reingespült.
Mhm.
Ja, ganz genau. Oder, ja, ja. Oder LinkedIn hat geklingelt.
Mhm. Ja. Total. Es wird ja auch ganz oft die Frage gestellt, auch jetzt zum Beispiel im Digamarkt, Mensch, wo habe ich eigentlich die stärksten Effekte auch? Ist es sinnvoll, rein B2B zu kommunizieren, zum Beispiel auch direkt an die Leistungserbringer ranzugehen, also an Hausärzte, an Fachärzte, an Physiotherapeuten, an wen auch immer? Oder kann man auch auf Patientenseite was erreichen? Und ich nehme es jetzt mal schon mal so vorweg, ja, kann man, wenn man genug Geld hat. Aber vielleicht kannst du da auch noch ein paar Details zu sagen.
Ja. Ja, das trifft es schon ehrlich gesagt ganz gut. Also man kann eine Grundversorgung kann man in beide Richtungen machen, wobei jetzt zum Beispiel jetzt im Diga-Bereich sicherlich die Verschreiber und Verschreiberinnen die wichtigere Zielgruppe sind. Je größer das Budget ist, desto mehr kann man dann natürlich auch in die unterschiedlichen Richtungen machen. Aber und das ist auch das, was wir uns sehr, sehr genau anschauen und wir bekommen es auch immer wieder zurückgespielt. Es ist für ganz viele Unternehmen, also wir zum Beispiel auch Diga-Hersteller, elementar wichtig von den Verschreibenden wahrgenommen zu werden und dort ja gekannt zu sein, verstanden zu werden und dass die halt auch wissen, für welche Patientin kommt das in Frage.
Ja, und vor allen Dingen auch durchzudringen, ne? Also es ist ja wirklich auch nicht damit getan, dass man einmal eine Information hat und vielleicht auch einmal einen Artikel in einem Ärztemedium, sondern muss halt verschiedene Touchpoints, sagen wir ja immer so schön, immer wieder erinnern, ne, bis zu 8 Mal, um dann auch wirklich so eine Marke zu erinnern. Und wir beide sind ja jetzt auch sehr viel im medizinischen Umfeld unterwegs, haben sicherlich auch den einen oder anderen Bekannten, der auch Arzt ist. Und ich wundere mich dann immer, wie oft ich das da schon allein wiederholen muss. Ne? Also die sind natürlich alle sehr interessiert, möchten gern hören, was ich gerade so für interessante Apps und Anwendungen und oder auch Softwarelösungen für Arztpraxen, von denen ich gehört habe. Aber da muss man dann schon wirklich auch viel erklären und öfter das Gleiche erzählen.
Völlig richtig. Und da muss man ganz ehrlicherweise sagen, auch wenn natürlich die digitale Gesundheitswirtschaft natürlich junger, innovativer, schneller und moderner ist. Aber in einer Sache kann sie eben von einer etablierten Branche auch lernen, und das ist Pharma. Und Pharma hat verstanden, dass man eben Messages konsistent und in hoher Frequenz und immer wieder nach draußen bringen muss, um dann dort bei den Healthcare Professionals entsprechend durchzudringen, wie du das eben auch gesagt hast. Und das ist etwas, was natürlich Startups nicht unbedingt gleich als erstes hören wollen oder vielleicht auch ein bisschen außer Acht lassen. Aber wir können immer nur wiederholen, man braucht dafür auch ein bisschen längeren Atem.
Mhm. Ja, und auch tatsächlich ein Sendebedürfnis.
Oh ja.
Noch eine Frage grundsätzlich. Wir hatten ja mal, erinnerst du dich auch, so Budgetgrößen ausrechnen lassen, auch von Mediaagenturen, um zum Beispiel eine Medizin-Brand auch aufzubauen im B2C-Bereich. Also da sprechen wir ja auch wirklich von Millionenbeträgen, also um da tatsächlich auch mal Erwartungsmanagement zu machen.
Ja, also wirklich, um im B2C-Bereich wirklich eine erkennbare und starke Marke zu werden, braucht es wirklich Millionen. Und ich erinnere, ehrlich gesagt, das ist ja eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, eine riesengroße Citylight-Kampagne für ein digitales Gesundheitsprodukt, was wirklich in allen deutschen Großstädten war. Und das ist, glaube ich, ungefähr 1,5 Jahre her. Ich erinnere mich in die Kampagne, ich erinnere mich aber noch nicht mal mehr an dieses Thema, weil sie auch nicht richtig gut umgesetzt war, muss ich dazu sagen. Sie war zwar laut, hell und grell und sehr sichtbar, aber sie war nicht wirklich auf die Zielgruppe ausgerichtet.
Was jetzt die grundsätzliche Kommunikation und Aufklärung der Menschen, der Patienten und Patientinnen angeht, was wünschst du dir denn da? Also ich denke ja auch immer, warum tut man sich nicht mehr zusammen? Ja, also alle Digahersteller, die Hausärzte adressieren, ne, könnten ja eigentlich auch eine gemeinsame Kampagne machen, oder könnte sogar politisch auch initiiert sein.
Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst. Ich habe da gerade jetzt auch im Nachgang des Big Bang KI Festivals in Berlin auch mit mehreren gesprochen und auch danach noch irgendwie connected und gesagt, sag mal, ihr seid in so ähnlichen Feldern und in so ähnlichen Zielgruppen mit geringen Überschneidungen, aber mit gemeinsamen Zielen unterwegs. Das heißt, ihr seid gar nicht unbedingt 100%ige Konkurrenten, sondern eigentlich 80%ige Partner. Warum sprecht ihr nicht miteinander, bündelt euer Wissen und schafft damit noch ein deutlich besseres Angebot und habt damit noch eine stärkere Macht, damit draußen im Markt irgendwie aufzutreten. Das ist im Moment, glaube ich, noch so ein Denken, was eher neu ist und was noch etwas fremd ist, weil jeder sicherlich auch, und das kann ich auch verstehen, wenn man natürlich gründet, ist man auch von seiner Idee glühend überzeugt, und das muss man auch sein. Mhm. Aber
und
ich
hat
glaube,
vielleicht
wir kommen
auch
jetzt
einfach nicht den Kopf, ne?
Ja, und
also
hat auch nicht den
ja
Kopf, ohne Vorwurf, völlig richtig.
Die Idee, zu kooperieren, Produkte neu zu entwickeln und so weiter, und dann müssen wir aber einfach doch unser Unternehmer-Business machen. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man mit so Aufstellern und QR-Codes auch in Arztpraxen oder auch mal so eine Citylight-Kampagne macht, wo man einfach sagt, so 6 bis 10 Apps, die auch vielleicht sogar im Lifestyle- und Präventionsbereich angesiedelt sind, auch medizinische, wie auch immer, und da einen QR-Code hinterlegt und da den Patienten einfach direkt abholt, wo dann die Fachangestellte auch sagt, hier können Sie sich schon mal informieren, das ist die App, ne, vielleicht eine Diga, da wird Ihr Arzt auch gleich nochmal mit Ihnen sprechen, das könnte als unterstützende Therapie auch für sie relevant sein. Das ist ganz oft so, dass wir die ja grundsätzlich wissen, warum die Leute da sind. Ne?
Ja, oder auch eine Idee, die wir auch schon mehrfach diskutiert haben, Andrea, ist, warum nicht mit einer Vielzahl an Digaherstellern nicht zum Beispiel redaktionellen Platz in Fachmedien buchen und da regelmäßige Rubriken draus machen, die jetzt nicht einfach nur werblich, sondern durchaus
Kolumne,
auch redaktionell sind.
Absolut.
Und die auch für Healthcare Professionals interessante Informationen bereithalten. Aber dieses Thema einfach DTX, also digitale Therapeutik, immer wieder top of mind zu bringen und immer wieder neu zu diskutieren und Impulse zu geben. Das ist sowas mehr miteinander, weil man das gemeinsame Ziel hat. Und gerade jetzt im Fall von Diga sieht man ja auch, da kommt ja auch von den Kassen auch gerade Gegengewinn, wie man gerne das System ändern möchte, damit es für die Kassen geschmeidiger ist. Da ist es vielleicht umso wichtiger, gemeinsame Stärken zu bündeln, um dann auch entsprechend selbstbewusst aufzutreten.
Ich glaube, der SVDGV macht da ja auch schon einen super Job.
Ohne
auch
Frage.
Mit der Arztansprache. Da vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich einen bunten Blumenstrauß von Tipps und Beobachtungen und Anregungen und auch so ein paar smarte Ideen mit Copyright hier über den Äther geschickt. Und jetzt zum Schluss auch die Frage an uns beide, aber du darfst gerne anfangen. Was ist denn von den 5 dein Favorit?
Nicht ganz einfach, aber wenn ich jetzt wirklich einmal kurz in mich gehe, ist es Lillian Kerr, weil ich glaube, dass es wirklich eines der größten Probleme adressiert und dass es unglaublich wichtig ist, die Unterversorgung im ländlichen Region oder vielleicht auch woanders, oder man kann dieses Modell ja auch auf andere Geschichten ausweiten. Das sollte man wirklich angehen und das ist wirklich extrem wichtig.
Gut, dann ergänzen wir uns ja ganz gut. Ich bin ja eher auch so ein Fan von, ich finde Lillian Kerr auch super, ich bin totaler Fan, das weiß Linus auch, aber ich sage jetzt einfach auch mal Adon Hess. Weil ich finde, dass der Gesamtauftritt des Unternehmens und diese spezifische Indikation, Zielgruppe und der Ansatz der quasi auch Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit so ein bisschen auch an den Menschen zurück zu delegieren und ihn aber auch, ne, mit verständlichen Inhalten zu animieren und dass man es auch versteht und einen tollen Effekt ja auch erzielt durch die Gabe von Testosteron, ohne dass das jetzt unbedingt immer vom Arzt erkannt werden muss. Das finde ich total smart und ich finde auch, dass die Gründer das richtig gut umgesetzt haben. Insofern, vielleicht denkt ihr ja mal auch über Hormontherapie bei Frauen nach.
Das ist doch ein guter Impuls.
Okay, ich fand auch noch dein Wort total toll, SEO-Juwel. Also gute Berichterstattung in Reputationsmedien ist tatsächlich auch ein SEO-Juwel. Das füttert sowohl KI-Suchmaschinen als auch Google und da können wir natürlich auch gerne weiterhelfen. Schaut gerne auch mal auf unsere Website www.themedicalnetwork.de oder sprecht uns direkt über LinkedIn an. Ja, vielen Dank, Oliver, das hat richtig Spaß gemacht.
Mir ebenso, vielen Dank, Andrea.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.